Schnabel!
Das Kinderradio in Halle.
American.
So, ihr hört Radio Korax. Herzlich willkommen nochmal zurück. Das war jetzt gerade No Interruption von Woody Allen.
Was haben wir heute alles in der Sendung, Hanna?
Ja, also wir haben die Geschichte von dir, Clara.
Genau.
Dann haben wir noch ein Interview oder eine Collage zum Thema Massentierhaltung von mir. Und Jonathan hat noch eine Spielvorstellung gemacht.
Genau. Thema The Book of Unwritten Tales 2. Und wir werden dann am Ende vielleicht nochmal, also wir werden eine Diskussion anschmeißen zum Thema von Hanna. Und auf jeden Fall werden wir auch viele Lieder spielen, so wie jetzt gerade das eben. Und ich würde sagen, wollen wir nochmal den Jingle abspielen?
Ja, vielleicht.
Grünschnabel! Das Kinderradio in Halle.
Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle euch heute ein Computerspiel vor mit dem Namen The Book of Unwritten Tales 2. Es ist ein spannendes Adventure-Spiel. Es spielt im Fantasy-Mittelalter-Bereich. Es ist mehr ein Fantasy-Spiel mit Personen wie Einhörnern oder irgendwelchen Feen und so. Das Witzige an dem Spiel ist, es sind Anspielungen auf andere Spiele drin. Ich will aber nicht zu viel verraten. Man findet Witz und so darin, lustige Sprüche.
Ich wollte es kaum glauben, als er mir den Kurs gab. Aber er meinte, es sei sehr wichtig. Das Wichtigste auf der ganzen Welt.
Eine verfluchte magische Lampe war ihm also das Wichtigste.
Also das Spiel ist in Level eingeteilt, wo man in jedem Level ein Rätsel, also ein Haupträtsel knacken muss, was sich immer weiter baut. Es geht darum, dass in Seefels, eine Stadt, die ihr vielleicht aus dem ersten Teil kennt, eine Seuche ausgebrochen ist und die Helden, die auch schon im ersten und zweiten, also im ersten Teil und in der Vorgeschichte her bekannt sind, versuchen halt, diese zu stoppen. Also man sieht Nate, eigentlich ein Schmuggler mal gewesen, der sich bei einem Piraten ein bisschen was eingehandelt hat. Dann sieht man Ivo, eine nette Elfe, die eigentlich Prinzessin von dem Elfenreich ist, glaube ich. Dann sieht man das Vieh. Also man könnte es sich als Haufen mit lauter lilanen Haaren vorstellen, mit zwei Augen dran und zwei Armen. Dann sieht man Wilbur, einen kleinen Möchtegern-Zauberer, der eben erst seine Zauberarbeit bestanden hat und Zauberlehrer geworden ist.
Nate, es geht um den Erzmagier und um Wilbur.
Was ist mit denen?
Der Erzmagier wurde verflucht und Wilbur wird wegen Mordes gesucht.
Das ist doch Blödsinn. Der kleine Kerl tut keiner Fliege was.
Das Spiel ist ab 12 von King Art Games. Man kann es nur auf dem PC spielen. Bei Amazon kostet es 30 Euro. Und es ist ein sehr, sehr, sehr witziges Spiel. So, das war die Radio Korax Computerspielvorstellung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann viel Spaß, falls ihr das Spiel kennt oder habt oder es euch kaufen wollt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
The Book of Unwritten.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti!
So, das war jetzt I'm an Albatross von Aaron Chupa. Und im Anschluss von der Spielevorstellung von The Book of Unwritten Tales 2 habe ich noch ein Interview geführt.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Korax. Und ich stelle jetzt Ihnen meinen Onkel vor, der bei Computerspielen und so 3D mitgemacht hat. Hallo Claudius.
Hallo Jonathan.
Stell du dich doch erstmal vor.
Ja, also ich bin Jonathans Onkel, bin 32 Jahre alt, arbeite seit über 7 Jahren als selbstständiger 3D-Grafiker und habe unter anderem an einigen Computerspielen mitgewirkt.
Also wie entsteht so ein Adventure-Computerspiel?
Also so ein Computerspiel, das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, in den ich selbst als Grafiker gar nicht so stark eingebunden bin, aber ich kann mal so grob das anreißen. Es fängt natürlich mit einer Idee an, dass man eine Idee für ein Computerspiel hat, beziehungsweise für so ein Adventure-Spiel eine Idee für eine Geschichte hat. Diese Geschichte schreibt man dann auf und daraus entwickelt man dann, wie beim Film auch, eine Art Storyboard, wie das Ganze dann ablaufen soll, die Geschichte. Und dann werden peu à peu auch die Rätsel dazu entwickelt. Denn das Ganze ist ja ein Rätselspiel, das heißt, an bestimmten Punkten in der Geschichte muss es ein Rätsel geben, damit quasi die Geschichte nicht von selbst sich erzählt, sondern dass man sich da durcharbeiten muss und durch das Rätsel dann sozusagen die Geschichte weitererzählen kann, wenn man das gelöst hat, dass man dann Stück für Stück da durchkommt. Ja, und wenn das so weit steht, dann macht man sich Gedanken über das Aussehen der Figuren, über das Aussehen von dem Spiel, lässt das dann von Konzeptzeichnern sozusagen entwerfen, was man für Ideen hat, wie die Figuren aussehen sollen, wie die Landschaften aussehen sollen, und dann geht es auch direkt weiter an die Abteilung, die das Ganze dann final umsetzt, entweder als Zeichnung in einem Spiel, wo alle Figuren und Hintergründe gezeichnet werden, oder in dem Fall von The Book of Unwritten Tales zum Beispiel, dass das Ganze dann am Computer in einer 3D-Software erstellt wird, sozusagen gerendert wird, die einzelnen Hintergründe, die da entstehen, und daraus dann sozusagen das alles zusammengesetzt wird.
Was genau hast du dabei für eine Rolle gespielt?
Meine Rolle im Fall von The Book of Unwritten Tales war, die Hintergründe umzusetzen. Das heißt, ein Konzeptzeichner hat sich, wie gesagt, überlegt, wie die einzelnen Hintergründe für die einzelnen Szenen aussehen sollen, hat das Ganze dann vorgezeichnet. Dann habe ich diese Zeichnung bekommen mit noch einigen Informationen, worauf besonderen Wert gelegt werden muss bei der Umsetzung dann. Und dann habe ich diese Zeichnung möglichst detailtreu und möglichst dicht an der Vorlage sozusagen in 3D am Computer nachgebaut. Das ist nicht immer ganz einfach gewesen, weil in einer Zeichnung perspektivisch manche Dinge möglich sind, die dann im dreidimensionalen Raum nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, man muss da ein bisschen tricksen. Gerade bei The Book of Unwritten Tales, wo halt alles extrem comichaft ist und manche Dinge auch sehr stark verbogen sind, die und sozusagen physikalisch schon gar nicht funktionieren würden. Und das war so meine Aufgabe, die Hintergründe in 3D zu erstellen am Computer.
Wie bist du eigentlich darauf gekommen, so 3D-Grafiken und so zu erstellen?
Das hat auch seinen Ursprung in Computerspielen, weil ich in meiner Jugend und meiner Kindheit schon fasziniert war von Computerspielen und mir das halt besonders gut gefallen hat, wenn die Grafik halt auch entsprechend aufwendig war in solchen Computerspielen. Und der Anreiz war einfach da, das dann irgendwie auch selber zu können, diese 3D-Grafik, weil zu meiner Zeit damals das auch alles noch so im Kommen war mit der 3D-Grafik, 3D-Animationsfilme, das war damals alles noch in den Kinderschuhen und mich hat es einfach gereizt, das selber zu können, und deswegen habe ich mir dann eine Ausbildungsstelle gesucht, die das unter anderem mit beinhaltet, dass man sowas erlernt. Aber vieles von dem, was ich heute kann, habe ich mir dann trotz allem selber beibringen müssen, weil das gar nicht so in dem Ausmaße behandelt wurde bei der Ausbildung. Und ja, aber wie gesagt, der Ursprung liegt sozusagen auch in den Computerspielen.
Du hast über die Szenen gesprochen. Wie viele Leute arbeiten da eigentlich an einer einzigen Szene?
Das ist eine gute Frage. Da haben wir zuallererst den oder diejenigen, die sozusagen sich das Ganze überlegen, was das für eine Szene ist, wie die Szene aussehen könnte, was in der Szene alles drin sein soll. Das sind sozusagen, das ist mit Teil der Entwicklung der Geschichte. Dann haben wir diejenigen, die daraus sozusagen ein Konzept entwerfen. Das ist meistens 1 bis 2 Leute. Dann haben wir eine ganze Reihe verschiedener grafischer Artists, die an den Hintergründen mitwirken. Also mein Part zum Beispiel ist das Modellieren der gesamten Objekte in einem Hintergrund zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht alle Hintergründe an einem Computerspiel gemacht, aber doch etliche. Und ich habe sozusagen alles modelliert, was man in diesem Hintergrund sieht. Das geht dann weiter an die nächste Person, die Licht versetzt, damit das Ganze halt entsprechend bunt ausgeleuchtet ist. Dann gibt es jemanden, der die ganzen 3D-Modelle optisch gestaltet, dass Holz aussieht wie Holz, Metall aussieht wie Metall. Das ist dann der sogenannte Texture Artist oder Shading Artist, der sich sozusagen um die Texturen, die auf den Objekten drauf sein sollen, oder die Materialien kümmert. Das Ganze wird dann anschließend berechnet. Alle Informationen werden zusammengerechnet und ein fertiges Bild rausgerechnet. Auch dafür gibt es Leute. Also ich kann es jetzt nur grob schätzen, aber so 10, 15 Leute haben am Ende schon an so einem Hintergrund mitgewirkt.
Ja, also die ganzen Texturen und so, die sind ja eigentlich auch sehr aufwendig, wie wir gehört haben. Aber dass so coole Spiele draus kommen, das denkt man manchmal am Anfang nicht, wenn man sich diese Bleistiftzeichnungen im Internet anguckt. Glaubt man erstmal gar nicht, dass man daraus irgendwas basteln kann. Gut, das war's an meinen Fragen. Ich habe ja schon den ersten Teil von The Book of Unwritten Tale durchgespielt und den zweiten. Und ich muss sagen, ich finde den zweiten ein bisschen schwieriger als den ersten. Also nicht den zweiten, sondern die Viehchroniken.
Mhm.
Und zwar hänge ich da gerade an einer miesen Stelle fest.
An einer miesen Stelle. Also ich weiß nur, dass aufgrund des Feedbacks der Spieler vom ersten Teil man sich dazu entschieden hat, die Viehchroniken deutlich schwieriger zu machen vom Schwierigkeitsgrad her, weil doch viele den ersten Teil ein bisschen zu einfach fanden. Und deswegen wurde sozusagen bei der Schwierigkeit der Rätsel nochmal eine Schippe draufgelegt. Aber es ist nichts unmöglich. Also manchmal muss man einfach probieren, um auf die Lösung zu kommen, aber wenn man um ein paar Ecken drumherum denkt, kommt man vielleicht auch so auf die Lösung.
Also, dann würde ich sagen, tschüss.
Ja, vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch weiterhin. Ich hoffe, du findest eine Lösung für dein Problem und bis bald.
Dann tschüss.
Tschüss, Jonathan.
Das war das Interview zu The Book of Unwritten Tales 2 und den vorigen Teilen.
Mit deinem Onkel?
Mit meinem Onkel.
Hast du das Spiel schon selber gespielt oder noch nicht?
The Book of Unwritten Tales 2, nein. Das Jahr ist neulich rausgekommen und ja.
Aber eins hast du schon gespielt?
Ich habe The Book of Unwritten Tales Teil 1 und The Book of Unwritten Tales in Klammern 2, die Viehchroniken, also er ist als zweites rausgekommen, aber ist eigentlich die Vorgeschichte von dem ersten Teil.
Ja, okay. An der Stelle könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen Werbung machen für unsere, weil wir haben ja auch eine Website. Wenn ihr zum Beispiel mal eine Sendung von uns verpasst habt oder einfach mal so gucken wollt, dann könnt ihr die im Internet auch nachhören, halt ohne Musik, aber die Beiträge. Und zwar heißt die Website
kira.radiokorax, also zusammengeschrieben.de.
Ja, könnt ihr mal reinhören. Und ich würde sagen, vielleicht kommt zur Abwechslung mal wieder ein bisschen Musik, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Und zwar von CharlieXCX and Break the Rules. Und das war unser Lied und jetzt kommt...
Jonathan, also, wie fandest du denn das Lied?
Also, ich fand es ein ziemlich cooles Lied. Man hört es ziemlich oft im Radio, ist ja auch neulich rausgekommen.
Ja, also, es hat jetzt vielleicht nicht immer die tollste Bedeutung, wenn man es übersetzt. Aber ich glaube, für Leute wie uns, die auch sehr dolle Beats mögen, ist das halt irgendwie auch cool. Und ja, jetzt kommt gleich eine Geschichte von mir, die habe ich geschrieben. Und zwar zu einem Spiel, was wir gemacht haben bei Radio Korax. Und naja, sie ist etwas verrückt, die Geschichte. Und es geht um ein Wesen. Und im Anschluss werde ich euch dann halt eine Frage stellen und ihr könnt gerne darauf antworten.
Seid gespannt.
In einem Becher lebt ein seltsames Wesen. Es trägt fast immer einen pinken Bademantel, mit dem es jeden Sonntag schwimmen geht. Der beste Freund dieses kleinen Ungetüms ist ein schwarzer Rabe. Falls du dich jetzt fragst, mit was es eigentlich seine Becherwohnung bezahlt, kann ich dir sagen, dass dieses kreative Tierchen vor einem Jahr eine Firma gegründet hat, wo Buntstifte hergestellt werden. Diese Buntstifte sind nicht irgendwelche stinknormalen Stifte, sondern extrem krasse Wechselstifte. Du brauchst ab sofort nur einen Stift in deiner Federtasche, denn sobald du mit den Fingern schnippst, verwandelt sich der Buntstift zum Beispiel in einen Füller oder in einen Tintenkiller. Auf die Idee kam es, als es einmal an einem Bild malte und plötzlich feststellte, dass sein orangener Buntstift verschwunden war. Die Suche nach ihm regte es so sehr auf, dass es gleich ein Konzept für einen neuen Buntstift aufstellte. Eins seiner Hobbys ist Spielen. Also nicht Spielen in dem Sinne, sondern Theaterspielen. Es trifft sich jeden Freitag mit seiner Freundin namens Puppe und arbeitet mit ihr und den anderen Schauspielkollegen an Stücken, die aufgeführt werden sollen. Die Ernährung dieses Becherbewohners besteht nur aus Keksen. Die Farbe Blau macht ihm Angst. Deswegen guckt es auch nicht in den Himmel, obwohl es Wolken eigentlich ganz schön findet. Bei Regen muss der lustige Keksfresser immer seinen Quietscheentchen-Regenschirm über den Becher machen, weil sonst seine ganze Behausung überflutet wird. Es hat zwar einen Kopf und kann auch denken, aber Es besitzt kein Gehirn, sondern hat im Kopf eine große Sprechblase, wo immer, wenn es etwas denkt, ein Wort in die große durchsichtige Sprechblase reinspringt. Immer, wenn es auf die Arbeit geht, muss es auf die Schuhe der Menschen aufpassen, weil der Winzling sonst von einer dieser Schuhsohlen zerquetscht wird. Sein ganzer Kühlschrank ist eine Blümchenkeksdose mit 1000 Kekssorten. Als es noch minderjährig war, trank der kleine Junkie viel Alkohol. Das Verhalten von ihm wurde immer schlimmer und am Ende musste seine Klassenlehrerin ihre Unterrichtsstunden opfern, um mit ihm eine lange Therapie zu machen. Mit Hilfe von Zetteln wurde das Problem dann gelöst. Heute ist es seit 13 Jahren clean und besucht jedes Jahr das Treffen der Gruppe Yeah, ich bin clean. Um welches Tier könnte es sich handeln?
Also, genau, ihr habt schon gehört, um welches Tier handelt es sich, aber beziehungsweise auch Wesen, weil genau konnten wir uns darauf nicht einigen. Und wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns doch jetzt eine E-Mail und zwar unter grünschnabel, also kleingeschrieben und zusammen, @radiokorax, auch zusammen.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails. So, und wir spielen euch jetzt gleich ein Lied. Das ist von Hannas, ist das deine momentanige Lieblingsband?
Ja, also von Katzenjammer.
Okay.
Und sie kommt halt aus Norwegen. Und als wir da gerade ein bisschen drüber überlegt hatten, hatte Jonathan auch gleich eine Idee.
Okay, und warum heißen die Katzenjammer? Ich meine, das ist ja ein bisschen
skurril. Ja, also sie haben sich halt nach dem ersten amerikanischen, oder auf jeden Fall nach dem Comicstrip The Katzenjammer Kids benannt.
Okay.
Und also das gibt es halt auch im Norwegen dieses, und das geht auf den Namen Katzenmusik halt. Also gleichzeitig spielt es auch darauf an, dass es das Wort Katzenmusik, aber also nicht Katzenjammer wie in Deutsch, sondern ja. Nicht so. Genau. Also nicht für Schlechte, sondern für das, ja, einfach so für Musik. Und ich war da auch schon beim Konzert und also es ist halt einfach, es sind vier Frauen.
Mhm.
Und zwar heißen die Anne-Marit Bergheim, Solveig Kailus ist meine Lieblingssängerin, Turit Jorgensen und Marianne Sveen. Und die machen halt eigentlich so eine Mischung aus allem. Also es ist so Folk, Rock, Pop, eigentlich alles so ein bisschen gemischt. Okay. Und das Besondere, was ich ziemlich cool finde, sie machen eigentlich alle Musik so selber. Also zum Beispiel bei dem Konzert haben sie, also die spielen alle mindestens zwei oder drei, vier Instrumente.
Mhm.
Und beim Konzert haben die eigentlich auch immer jedes Lied halt die Musik, die Instrumente gewechselt, weil sie halt ihre Musik komplett selber machen. Und das finde ich ziemlich cool.
Okay, das hört sich gut an. Und wie bist du eigentlich auf die Band gekommen?
Also im Urlaub haben halt unsere Freunde das im Auto gehört und dann habe ich mir die CD gewünscht und ja, so ging das halt.
Okay, dann würde ich sagen, dann hast du uns ja jetzt ein bisschen neugierig gemacht, dann spielen wir jetzt erstmal ein Lied ab.
Ja, genau, es ist aus der aktuellen CD Rockland und das ist Oh My God.
So.
Ja, das war jetzt das Lied. Wie hat es euch gefallen?
Also, ich fand es gut. Ich kann mich ja an ein Lied erinnern, das hattest du mir mal geschickt. Da hatte ich das so angespielt und ich habe mich richtig erschreckt. So. Aber das Lied hat mir, glaube ich, sogar noch besser gefallen. Also das mag ich sehr.
Ja, sie haben noch so eine Art Hit. Das ist von ihrer ersten CD, das heißt The Bar in Amsterdam. Aber ich wollte jetzt was von ihrer aktuellen CD halt spielen.
Okay.
Jonathan, wie hat dir das
gefallen? Also mir hat der Song ziemlich gut gefallen eigentlich. Nicht immer so Männer als Stimmen.
Okay, ja. Und wie geht's jetzt weiter, Hanna?
Ja, jetzt machen wir gleich weiter mit meinen Sachen. Also ich hatte mir jetzt das Lied und dann auch mein Beitrag. Und zwar geht es um das Thema Massentierhaltung. Und ich habe eine Art Collage daraus gemacht. Also ich habe mit jemandem von einer Bürgerinitiative gesprochen. Und zwar von der Bürgerinitiative Wie zum Erhalt unseres Adaleinetals. Das ist gegen den Schlachthof Wietze. Das ist ja in Deutschland. Und das ist der größte Schlachthof Europas, glaube ich. Und da werden halt Hühner sollten da geschlachtet werden oder werden auch geschlachtet. Und die engagieren sich halt dagegen, weil es ist halt nicht so schön, wenn man da so einen Schlachthof hat. Und ich habe halt mit einer Frau davon, die da so also im Vorstand ist. Und die hat mir da ziemlich viel erklärt. Allgemein habe ich auch also als Expertin Und dann habe ich noch, ich wollte eigentlich auch ein Interview mit denen führen, aber sie haben dann doch abgesagt von dieser Firma. Also Neuland, nicht Neuland, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Aber auf jeden Fall habe ich davon dann Image-Videos mit reingebaut und hört euch einfach mal an. Ich hoffe, es gefällt euch.
Man ist, was man ist. Dieser Verantwortung haben wir uns verpflichtet. Landgeflügel produziert Hähnchen-Frischfleisch. Frische versiegelt verpackt für den Lebensmitteleinzelhandel und Discounter.
Die werden angeliefert, also in LKWs, werden in den Maststellen aufgeladen, also möglichst schnell gegriffen, in Körbe getan, auf LKWs verladen, dann hier angeliefert.
Als Rohstoff für hochwertige Weiterverarbeitungsprodukte und für Großhandelskunden. Verantwortungsbewusst in jedem Prozessschritt.
Dann werden sie ein paar Stunden unter Blaulicht gehalten, das heißt, das beruhigt die Tiere. Dann werden sie aus diesen Kästen in einen Kanal geschüttet mit CO2 begast. Dann werden sie ohnmächtig eigentlich, so muss man das sagen.
Verantwortungsbewusst mit Blick auf den Verbraucher, unsere Mitarbeiter und die Umwelt.
Und dann werden sie so betäubt eingehängt in ein Gestell und dann fahren sie, also das geht ruckzuck, die werden dann rausgenommen, am Laufband ist das, die werden dann rausgenommen, werden aufgehängt und dann fahren sie so an Messern vorbei, dass die Kehle aufgeschnitten wird, sie ausbluten und dadurch praktisch dann getötet werden. Und dann werden sie gebrüht, gezupft und dann eben weiterverarbeitet.
Qualität und Sicherheit unserer Produkte erreichen wir, weil wir die gesamte Produktionskette im Blick haben. Vom Ei zum Küken, vom Futter bis zur Fleischverarbeitung, maximal mögliche Sicherheit.
Ja, also der Schlachthof ist sozusagen ja ein Punkt, ein Kristallisationspunkt für die Ausbreitung von Massentierhaltung. Wie gesagt, ich am Anfang gesagt habe, er stellte sich vor, dass hier 400 Mastanlagen in unserer Umgebung gebaut werden sollten. Das hat nun so nicht geklappt, glücklicherweise, weil immer mehr Menschen sich gegen diese Mastanlagen wehren. Und also das hätte unsere Region schon belastet, denn so Mastanlagen, da dringen ja Keime und Abluft nach draußen. Dann hat man eine große Menge an Kot, die werden auf die Felder verbracht. Das findet sich dann im Grundwasser wieder. Also es gibt eine Nitratbelastung, eine Luftbelastung. Und die Tiere, die hier getransportiert werden in den LKWs, die dünsten nach außen ja sozusagen auch aus und verlieren da ihre Keime auf dem Transportweg. Und dann ist es für unseren Ort hier natürlich nicht schön, wenn man bekannt wird dadurch, dass man einen großen Schlachthof hat. Weil ein Schlachthof eigentlich kein Industriebetrieb ist, den man so einfach hinnehmen kann. Denn da endet das Tierleid, das man auf der ganzen Strecke erzeugt hat.
Küken brauchen einen gut vorbereiteten Stall. Der Stall muss zwischen den einzelnen Mastphasen gründlich gereinigt werden. Danach wird eingestreut und der Stall gut temperiert.
Dann werden sie aus diesen Kästen in einen Kanal geschüttet mit CO2 begast.
Die moderne Hähnchenhaltung erfolgt in Deutschland nach strengen Vorgaben. Die Herdengröße ist dabei kein maßgebliches Kriterium zur Beurteilung des Tierwohls. Entscheidend ist, die Haltungsbedingungen an den Bedürfnissen der Tiere auszurichten.
Die werden dann rausgenommen, werden aufgehängt und dann fahren sie so an Messern vorbei, dass die Kehle aufgeschnitten wird, sie ausbluten.
Eine enge Zusammenarbeit von Tierhalter, Tierarzt, Mischfutterhersteller und amtlichem Veterinär stellt die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere sicher.
Ein paar Richtlinien. Es gibt die Richtlinie, wie viele Tiere pro Quadratmeter gehalten werden dürfen. Das sind 39 Kilogramm. Ein Huhn wiegt ungefähr 2,5 Kilo, glaube ich. Also kann man sich ausrechnen. Dafür gibt es schon Richtlinien. Es gibt sogar eichte Ställe, also eine bestimmte Stallgröße, wo 40.000 Tiere reinpassen. Das ist immer so ein Normmaß. Und dann gibt es eigentlich kaum noch Auflagen. Das heißt, man muss jetzt, glaube ich, sind die Stallbetreiber schon verpflichtet, Filter einzubauen, damit diese Stallluft nicht so ungehindert nach außen dringt. Aber sonst gibt es eigentlich keine weiteren Auflagen. Das ist immer noch bäuerliche Landwirtschaft, sagt man.
Frisches Hähnchenfleisch erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und das hat einen Grund. Hähnchenfleisch lässt sich auf vielfältige Weise einfach und schnell zubereiten. Es ist leicht verdaulich und liefert zahlreiche lebenswichtige Nährstoffe, die es besonders wertvoll für eine ausgewogene Ernährung machen.
Das Kontrollieren, im Grunde genommen wird das schon abgenommen vom Gewerbeaufsichtsamt. Und die besten Kontrolleure sind eigentlich immer die Bürger, die ringsrum wohnen.
Entscheidend ist, die Haltungsbedingungen an den Bedürfnissen der Tiere auszurichten.
Wie gesagt, diese tierquälerische Haltungsform, die ist einfach bei uns erlaubt. Wir sind der Meinung, das verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Aber man macht immer Ausnahmeregelungen und in diesem Fall hat man dafür Regelungen geschaffen, dass man dies erlaubt, weil man eben eine bestimmte Menge Tiere pro Quadratmeter eigentlich für geeignet hält.
Hähnchenfleisch ist ein einwandfreies und sicheres Lebensmittel zu einem vernünftigen Preis.
Wir halten das nicht für geeignet. Wir finden nicht, dass das in Ordnung ist. Das ist keine artgerechte Tierhaltung. Die Hühner, die können nicht picken, sich nicht im Sand wühlen, sich aufbäumen, das heißt also irgendwo sich auf eine Stange setzen. Sie können nicht scharren, nicht picken, sondern sie müssen eigentlich immer nur das Futter aufnehmen, trinken und stehen und können sich hinsetzen, da wo sie sitzen, wenn sie groß sind. Und wenn sie klein sind, haben sie ein bisschen mehr Bewegungsraum. Aber wenn sie dann zur Schlachtreife kurz bevor, ist es eigentlich ein unmöglicher Zustand und das ist keine artgerechte Tierhaltung. Ich denke, man muss auf Fleisch nicht verzichten, aber wir wehren uns gegen dieses Billigfleischangebot, was es in den Supermarktketten gibt.
Hähnchenfleisch ist ein einwandfreies und sicheres Lebensmittel zu einem vernünftigen Preis.
Wir wehren uns dagegen, dass Tiere, ob Schweine oder Hühner, ganz gleich unter tierquälerischen Bedingungen gehalten werden, dass das Verhältnis nicht mehr stimmt zwischen den Bauernhöfen, also sie können nicht von ihrem Land praktisch ihre Tiere ernähren und auch das, was die Tiere ausscheiden, können sie nicht auf ihrem Land verbringen, weil das dann das Grundwasser belastet. Also es ist etwas aus den Fugen geraten. Und wir sagen, wir müssten bei der Fleischproduktion, also diese Massentierhaltung muss aufhören, aber das heißt nicht, dass man kein Fleisch mehr essen kann. Man kann Tiere artgerecht halten. Es gibt Biobauern, die das tun und die werden auch kontrolliert. Das Fleisch ist dann natürlich teurer. Davon müsste man dann weniger essen, das wäre gesünder.
Blödsinn, ja? Schönfarberei. Das ist, verkauft dann, die Agrarindustrie verkauft das dann hier als tollen Tierschutzaspekt. Ja?
Ja, das war jetzt noch ein Lied. Das
ja, wir müssen es abkürzen, weil sonst schaffen wir unsere kleine Diskussion nicht mehr.
Aber von wem war das Lied, Clara?
Also das war von Bruno Mars und Mark Ronson und das heißt Uptown Funk.
Also, schöne Morgenmusik.
Nein, also ich finde das Lied gerade sehr cool und deswegen. Aber jetzt kommen wir halt zu unserer Diskussion zum Thema Schweinefleisch und allgemein zum
Hühnerfleisch.
Und Hühnerfleisch ist ja eigentlich auch, also ja, ich glaube, also, das ist bei jedem Tier gleich so.
Also ich habe diese Reportage ja jetzt oder Collage über das Hühnerfleisch gemacht, aber wir können an der Stelle vielleicht auch noch sagen, heute ist auch eine Demo gegen das Schweinehochhaus, das ist in Marsdorf in der Nähe von Halle. Und da ist eine Demo dagegen, weil da halt eben auch Schweine sehr zu sehr schlecht behandelt werden.
Also wir haben uns auch das Video angeguckt und genau, da hat man halt gesehen, wie halt die ganz kleinen Ferkel in ganz normale Haushaltsmülleimer reingeworfen haben. Und ja, das sah nicht so schön aus und ich glaube, das ist schon gut, dass heute eine Demo stattfindet dagegen und ja, wer Lust hat zu kommen, sollte kommen. Und ja, wir wollten einfach nur darauf aufmerksam machen.
Genau. Wie ist das denn mit euch? Esst ihr denn Fleisch oder so?
Also, ich esse Fleisch. Also, ich versuche wenig zu essen. Das ist mir auch sehr wichtig. Also, wenn es geht, dann esse ich halt nicht viel. Manchmal geht es nicht anders, dann ist es halt auch so. Aber also, ich weiß es nicht. Ich versuche halt immer so einen Grat dazwischen zu finden. Und meine Eltern kaufen eigentlich auch sehr, also eigentlich nur Biofleisch so an sich.
Also meine Mutter kocht immer nur samstags Biofleisch und also sonst esse ich eigentlich kein Fleisch, außer wenn es zum Beispiel Weihnachten Hackbraten gibt.
Okay. Ja, also ich bin auch Vegetarierin halt, aber esst ihr so in Restaurants oder so Fleisch?
Nein, also meistens, wenn es geht und wenn ich auch was finde, was halt ohne Fleisch ist und was halt auch lecker ist, dann esse ich das halt, aber... Also ich esse auch Fleisch in Restaurants, aber es kommt halt immer drauf an, so an sich. Aber ich versuche halt wirklich sehr wenig Fleisch zu essen.
Also ich esse entweder die Salami von Pizzen, aber oder wenn ich sowas ähnliches, also wenn ich Fleisch, zum Beispiel beim Griechen oder so, dann nehme ich mir eher, bestelle ich mir was Atlantisches, also nicht Atlantisches, Atlantik,
Meerestiere und so. Okay. Ja, das mache ich auch öfters und genau.
Ja, ich finde halt, man kann sich bei sowas, ist ja noch schwieriger herauszufinden, woher das Fleisch jetzt wirklich kommt. Und das ist generell verdammt schwierig und
ja,
das finde ich halt nicht so gut. Und ich würde sagen, aber es ist jetzt schon wieder 10:55. Genau. Das ging jetzt ziemlich schnell rum. Und zum Abschluss könnten wir vielleicht nochmal ein neues Lied spielen.
Genau, und wir danken fürs Zuhören und... Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Genau, und jetzt kommt nochmal White Walls von Macklemore und Ryan Lewis. Und wir sagen schon mal Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Radio in Halle.